Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist zu unserer letzten bzw. vorletzten Episode über die Offenbarung. Wir sind nach Wochen, Monaten durch die Offenbarung gegangen und haben es jetzt geschafft, am Ende anzukommen. Und ich hoffe, du hast durchgehalten. Und wir sind in Kapitel 21 und 22. Und wie letztes Mal schon angesprochen und schon vorbereitet, hier ist das glorreiche Ende. Hier ist letztendlich beschrieben, nach was wir uns alle sehnen. Und das ist der schöne Abschluss. Bei allem, was wir vorher an Schlimmem und an Brutalem und an Chaos gesehen haben, kommt jetzt Ordnung rein. Ich fange mal an, das Kapitel 21 zu lesen. Darüber habe ich zumindest teilweise schon gesprochen am Anfang des Jahres, als es um die Jahreslosung ging, weil die Jahreslosung steht eben in Offenbarung 21. Ich lese euch mal den Text vor. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen geschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehenen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt bildete ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite, und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. So, wir sind, wie gesagt, am Ende angekommen. Wir haben in Kapitel 20 über das große Endgericht gesprochen, über das Gericht über die Menschen und auch über den Tod und den Teufel. Und jetzt hier beginnt eben das Neue. Ich finde es interessant oder eben wahrzunehmen, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die erste ist vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Also diese ganzen Dinge, die wir vorher gelesen haben mit der Zerstörung, die Plagen, die Posaunen und so weiter, hatten als Ergebnis die Zerstörung der Schöpfung, wie wir sie kennengelernt haben und wie wir sie jetzt kennen. Offensichtlich vergeht diese Schöpfung, denn sie wird ersetzt durch etwas Neues, und in dem Neuen gibt es offensichtlich kein Meer mehr, also zumindest wenn man es wörtlich nimmt. Es ist interessant zu überlegen, gibt es kein Wasser und kein Meer mehr in der neuen Welt, oder steht Meer vielleicht für was anderes? Wir haben es schon mal angedeutet, das Meer im Alten Testament ist oft die Chaosmacht, weil das Meer ist so ungestüm und nicht kontrollierbar, und wenn Stürme kommen und so weiter, und man ist dem Meer ausgeliefert. Deswegen steht das Meer auch oft eben für diese Chaosmacht. Da gibt es auch diese Seeungeheuer, also eher des Bösen, zu dem Bösen zugeordnet. Und wir hatten ja auch in den Kapiteln vorher immer wieder, dass aus dem Meer das Tier aufsteigt, oder das Meer eben dieses Negative hervorbringt oder zumindest dafür steht. Deswegen könnte es auch heißen, dass im neuen Himmel, in der neuen Erde eben dieses Böse, diese Chaosmacht, die Macht, die nicht zu bändigen ist und die nur Zerstörung hervorbringt, eben die existiert nicht mehr, weil der Drache, der Teufel sind ja in den Feuersee geworfen. Dann fand ich interessant, dass hier die Braut mit Jerusalem in Verbindung gebracht wird. Wir haben ja vorher in Kapitel 20 gelesen, dass die Hochzeit des Lammes ansteht, und die Braut ist hier mit Jerusalem beschrieben. Das heißt, Jerusalem, die Stadt, die vom Himmel herkommt, ist die Braut. Wir haben doch immer gesagt, wir als Gemeinde sind die Braut. Ja, offensichtlich sind wir das neue Jerusalem. Was bedeutet das? Für was steht Jerusalem? Jerusalem ist die Stadt Gottes, ist das Zentrum des Volkes Gottes. Und ich glaube, dass deswegen Jerusalem als Bild für die Gemeinde sehr wohl hier genommen werden kann, weil es der Ort ist, wo das Volk Gottes wohnt, um den König herum und um die Gegenwart Gottes herum, nämlich der Tempel. Und das war im Alten Testament das Zentrum des Volkes Gottes. Auch interessant, und das ist, glaube ich, offensichtlich, dass hier eben dieser Gegensatz zwischen Babylon und Jerusalem aufgenommen wird. Babylon, die hurische Stadt, die zerstört wird, und hier das Gegenteil, der Gegenentwurf, ist eben die Stadt, die aus dem Himmel kommt, das Jerusalem. Die Hure Babylon war eben das System der Welt, das eben vergeht und was Zerstörung hervorbringt und die Freunde Gottes verfolgt, und jetzt eben die wahre Stadt, die wirklich von Gott kommt und Bestand hat. Dann, darüber habe ich gesprochen, als es um die Jahreslosung ging, wird hier deutlich gemacht, dass eben etwas Neues kommt, das Neue existiert, aber das Neue ersetzt das Alte. Siehe, ich mache alles neu. Und was hier neu ist, es ist wie so ein Gegenentwurf, ich habe es gerade gesagt, zu der Hure Babylon, aber auch zu diesem Leben auf der Welt, weil in Vers 4 steht, Gott wird abwischen alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Schmerz und Geschrei. Ja, genau, der Tod wurde im Kapitel vorher in den Feuersee geworfen. Das heißt, es gibt dieses Konzept dieser Welt, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Tod, Sterben, Leid, Schmerz, das, was eigentlich zum Leben dazugehört, in unserer Erfahrung, wird es nicht mehr geben. Es ist ein neues Lebenskonzept, ein neues Leben, wie Gott es sich wahrscheinlich ursprünglich gedacht hat. Und in Vers 6 heißt es dann, ich gebe allen, die Durst haben, vom Wasser des Lebens umsonst. Also hier steht das Leben im Vordergrund und eben nicht der Tod. Bei uns, in unserer Wahrnehmung, gehört der Tod zum Leben. Offensichtlich in der neuen Dimension, in der neuen Welt, die Gott schafft, gehört der Tod nicht mehr dazu. Ist abgeschafft sozusagen. Auch wird hier nochmal deutlich, wer denn in dieser neuen Stadt oder in diesem neuen Jerusalem dabei ist. Alle, die überwinden, Vers 7. Wer überwindet, der wird das alles erben und wird Sohn Gottes genannt werden. Dieses Überwinden kennen wir aus dem Sendschreiben ganz am Anfang. Da hieß es ständig, wer überwindet. Die ganze Offenbarung, hier kommt aus meiner Sicht praktisch schließt sich der Kreis. Die Offenbarung spricht eben zu den Gemeinden in Kleinasien und auch zu uns und sagt, es wird schwierig werden, es wird herausfordernd werden, die Zeit, bis eben das neue Jerusalem etabliert wird, bis Jesus wiederkommt. Es wird schwierig werden, aber die Frage ist, überwindest du, bleibst du dran, hältst du fest oder gehörst du zu den Feiglingen, zu den Ungläubigen, die schlimme Dinge tun, dann bist du nicht dabei, sondern wirst du in den Feuersee geworfen. Ansonsten, wenn du überwindest, wenn du standhaft bleibst, auch wenn es dein Leben kostet, dann gehörst du zu dem neuen Jerusalem. Das wird hier nochmal deutlich unterstrichen. Und wie gesagt, die Christen, die das damals gehört haben, zur Zeit von Johannes, wussten sehr wohl, was Johannes meint. Für uns ist es ein bisschen weiter weg, aber wenn du in die Welt guckst, zum Beispiel auf Jahrestagen von Open Doors bist und da mal zuhörst, was da in der Welt abgeht, dann ist das nicht aus der Welt, sondern ist es Realität. Nur für uns in Deutschland oder im westlichen Welt vielleicht nicht, aber in vielen Teilen der Welt ist das genau diese Herausforderung. Überwinden wir, halten wir fest oder geben wir auf? Wie gesagt, über diesen Text habe ich schon ein bisschen gesprochen, deswegen halte ich mich jetzt nicht zu lange auf. Ich gehe mal weiter, wo das neue Jerusalem beschrieben wird, ab Vers 9. Da steht, der Geist oder der Engel brachte mich im Geist auf einen hohen, großen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem. Dieser Vers steht für mich im direkten Gegensatz zu Kapitel 17, Vers 3, wo steht, und der Engel brachte mich im Geist in eine Wüste. Und dann wird ihm eben die Frau und die Hure Babel gezeigt. Also hier ist der Kontrast eigentlich kaum zu, nicht krasser auszudrücken. Vorher wird er in die Wüste, in wasserloses, feindliches Gebiet geführt, um die Hure Babylon zu sehen und da kommt sie auch her. Hier, das neue Jerusalem, hängt mit einem hohen Berg zusammen. Berge sind immer Orte, wo man Gott begegnet. Im Alten Testament sind die Höhen, wo Gott verehrt wird und wo einfach die Übersicht ist, im Gegensatz zur Wüste. Und dann wird diese Stadt beschrieben, und wenn du Kapitel 17 im Kopf hast, da wird sie auch beschrieben, auch mit Edelsteinen und Kram. Und hier wird sie auch beschrieben, das sind auch ganz viele Bilder von Edelsteinen und von Perlen und so weiter. Sie wird aber auch beschrieben, und das finde ich auch sehr interessant, dass die Tore, es gibt 12 Tore, und diese Tore sind mit den Namen der 12 Stämme Israels angeschrieben oder ausgeschrieben. Das heißt, die 12 Stämme Israels spielen eine Rolle. Und es gibt Grundsteine und darauf stehen die 12 Apostel des Lammes. Das heißt, die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel sind Grundfesten, Grundbestandteile dieser Stadt ich sage jetzt mal der Gemeinde, haben wir ja vorher gesagt. Das wiederum, finde ich, finden wir in Kapitel 7 in der Offenbarung, wo ich drüber gesprochen habe, wo die 144.000 beschrieben werden und die werden eben als mit den Stämmen Israels in Verbindung gebracht und unmittelbar danach wird von einer großen Menge gesprochen aus den Heidenvölkern und ich habe damals gesagt, das ist für mich das Bild für die neue Gemeinde, für die Heidenchristen und die stehen eben auf dem Fundament der 12 Apostel. Das heißt, auch hier das neue Jerusalem besteht aus Juden und Christen. Hier wird das gesamte Alte und Neue Testament zusammengenommen. Das heißt, die Juden fallen nicht raus, sondern die Geschichte Israels, die Geschichte Gottes mit seinem Volk, endet nicht mit Jesus, sondern endet, also mit Jesus am Kreuz, sondern endet in der Offenbarung, am Ende mit der Hochzeit des Lammes. Da ist das Jerusalem, das Israel immer noch da und existiert immer noch. Diese Stadt ist also gebaut oder besteht aus Juden wie aus Christen, aus dem Volk Gottes. Das zieht sich auch durch, haben wir auch immer wieder mal gesagt, in der Offenbarung. Diese Stadt wird hier nun beschrieben, das klingt auch so ein bisschen an Hesekiel an, wo Jerusalem auch ausgemessen wird. Hier wird die Stadt mit 12.000 Stadien im Quadrat beschrieben und natürlich kann man jetzt mit diesen 12.000 Stadien auch irgendwie rechnen. Ich weiß jetzt gar nicht, was es genau bedeutet, aber also wie viel das wirklich in Meter sind. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. 12.000, 12 ist wieder so eine Zahl, 12 Stämme, 12 Apostel, 1.000 ist groß. Das heißt, es ist eine große Stadt und im Quadrat bedeutet einfach, es ist wie ein Würfel. Groß, also Länge, Breite und Höhe sind dieselben. Hier wird ein Würfel beschrieben und ein Würfel ist ein perfektes Objekt. Und ich glaube, es geht hier um diese Stadt, nicht, dass sie wirklich würfelig ist oder es geht nicht darum, dass die quadratisch ist, sondern da wird ausgedrückt, sie ist perfekt, sie ist vollkommen. Und auch dann, aus was besteht sie? Aus Gold und Edelsteinen. Ich habe immer gesagt, also eine goldene Stadt finde ich furchtbar. Ich mag den Stoff Gold nicht so arg. Ich mag viel mehr Natur und Grün und so. Aber hier wird Gold ist einfach wertvoll, rein und auch dieses Gold wie reines Glas. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Gold ist gleich Glas, das passt für mich auch nicht, aber hier wird eben Reinheit und Herrlichkeit ausgedrückt. Die ganze Stadt strahlt von Klarheit, von Reinheit, von Herrlichkeit. Diese Edelsteine haben auch was von wertvoll, mit wertvoll zu tun und Glanz. Und diese Stadt ist einfach perfekt. Und sie braucht keinen Tempel. Warum braucht sie keinen Tempel? Weil Gott in ihr wohnt. Und zwar nicht abgeschottet wie früher, sondern jetzt sichtbar und greifbar. Es wurde am Anfang in Vers 3 schon aufgegriffen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Da geht es natürlich vom Bild her um die Stiftshütte, die mitten in dem Volk war, in der Wüste, mittendrin. Und hier geht es darum, dass diese Stadt, so wie das Volk damals, erfüllt ist von der Gegenwart Gottes. Und sie braucht aber eben kein Zelt mehr und kein Tempel, der die Gegenwart Gottes schützt, sondern die Gegenwart Gottes ist jetzt greifbar, nahbar und eben nicht mehr zerstörerisch für die Menschen, sondern im Gegenteil lebensspendend. Und darüber habe ich auch schon mal gesprochen, hier schließt sich auch der Kreis zu 1. Mose 1. In der Schöpfung wird Sonne und Mond geschaffen, um Licht zu spenden. Hier steht da, die Stadt braucht kein Licht. Das klingt an 1. Mose 1,1 und Gott sprach, es wird Licht und es wurde Licht. Da gab es noch keine Sonne und Mond. Das heißt, Gott selber ist Licht. Und hier steht, dass die Leuchte der Stadt das Lamm ist. Das heißt, Jesus selber ist das Licht, was leuchtet und was heller leuchtet als die Sonne und was die Lichtquelle schlechthin ist. Und deswegen hat die Stadt eben auch keine Gestirne mehr nötig, sondern Gott selber ist das Licht. Und alle, die sich eben an Gott gehalten haben, die werden in dieser Stadt sein, Heidenvölker wie Juden. Und die wird herrlich sein, Könige werden drin sein und werden die Stadt herrlich machen, was auch immer das bedeutet. Und niemand, Ende von Kapitel 21, niemand wird diese Stadt jemals verunreinigen, weil Lüge und Gräuel werden dort nicht zu finden sein. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Gott macht eine komplett neue Situation, ein neues System. Das Alte ist vergangen und das Alte, was mit Leid, Schmerz und Tod zu tun hatte, wird jetzt abgelöst und im Neuen gibt es kein Tod, kein Schmerz und kein Leid mehr, sondern nur noch Herrlichkeit und Licht und ja, Freude, wobei das Wort Freude steht hier nicht. Also das ist die Zukunft und das wird passieren, wenn das Böse in dieser Welt vernichtet wird. Und das macht ja auch Sinn, wenn das Böse nicht mehr existiert, dann gibt es nur noch Leben, Schönheit und Licht und keine Dunkelheit mehr. Die Nacht wird hier eben auch mit dem Bösen in Verbindung gebracht. Im neuen Jerusalem, in der neuen Schöpfung gibt es keine Nacht mehr. Es gibt keine Dunkelheit mehr. Es gibt nur noch Licht, weil Jesus, Gott, ständig da ist, ständig gegenwärtig ist und er eben das Licht ist. Ich lese euch jetzt zum Abschluss noch das Kapitel 22. Das ist so ein bisschen der Abschluss vom Johannes für diese Offenbarung. Und ich fange an, Kapitel 22, Abvers 1. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihrer Stirn sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat, und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt hineingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komme, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Wie gesagt, das ist jetzt der Abschluss von den Visionen von Johannes. Ich habe eine Sache vorher vergessen zu sagen, die möchte ich jetzt nachreichen, weil es hier auch nochmal kommt. Der, der auf dem Thron sitzt, und auch das Lamm, das auf dem Thron sitzt, das ist wieder die Aufnahme von Offenbarung 4, wo es diese Sicht auf den Thron Gottes gibt. Das zieht sich auch durch die Offenbarung. Es gibt einen, der auf dem Thron sitzt, der regiert. Es wird regiert. Diesen Satz habe ich in letzter Zeit öfters mal gesagt. Es wird regiert. Die eine Hoffnung, die wir in der Offenbarung mitnehmen, ist, dass Gott regiert und die Fäden nicht aus der Hand verloren hat. Kapitel 22 wird nochmal von dem Strom des Lebens geschrieben. Dieser Strom des Lebens, der wird auch in Hesekiel beschrieben. Und hier wird die Parallele einfach gezogen. Dieser Strom, der in Hesekiel beschrieben wird, wird hier verkürzt dargestellt, aber letztendlich geht es um das Gleiche. Der Strom kommt von dem Thron Gottes und er schafft Leben. An diesem Strom steht der Baum des Lebens, den wir auch vom Anfang der Bibel kennen. Der Baum des Lebens, von dem die Menschen nicht essen durften, steht jetzt zur Verfügung und jetzt darf man davon essen und er dient zur Heilung der Völker. Er schafft Leben. Und auch hier schließt sich der Kreis. Das, was am Anfang unerreichbar war für uns Menschen, wird jetzt erreichbar. Das, was zerstört wurde durch den Sündenfall, wird jetzt wieder hergestellt und wir werden in den Zustand vor dem Sündenfall wieder hergestellt und können, wie gesagt, in der Gegenwart Gottes sein, können von dem Baum des Lebens essen und dürfen in seinem Licht für ewig sein. Das ist hier die Botschaft. Wenn ich darüber rede und darüber nachdenke, irgendwie kriege ich dann immer Atemnot, weil das ist für mich unfassbar. Eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist so, ja, unfassbar. Aber das ist das Ziel und das ist die Hoffnung, die hier beschrieben wird. Und Johannes ist ebenfalls total perplex und wahrscheinlich auch extrem außer Atem nach den ganzen Visionen, die er hatte. Und es wird hier einfach nochmal, ich habe es gerade gelesen, deutlich gemacht, diese Worte, diese Visionen sind sicher und werden passieren. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, hier steht, es wird rasch geschehen. Also seit dieser Vision sind 2000 Jahre vergangen fast. Also wenn Gott das mit rasch meint, dann habe ich ein Problem. Aber offensichtlich ist es so. Oder aber, das habe ich auch schon gesagt, dieses rasch Geschehen bezieht sich wirklich darauf, dass das alles schon seit 2000 Jahren im Gange ist. Die Offenbarung ist seit 2000 Jahren lebendig und passiert. Und das ist eher mein Ansatz, weil ich werde wahrscheinlich in der nächsten kurzen Episode nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, ein kurzes Fazit ziehen. Aber ein Fazit ist für mich auf jeden Fall, dass die Offenbarung nicht irgendwann anfängt, gültig zu werden und zu passen, sondern dass sie seit 2000 Jahren passt. Und das bedeutet für mich dieses, es wird rasch geschehen. Und was ich auch rausziehe aus dem letzten Kapitel, ist, dass die Offenbarung ernst zu nehmen ist. Eben, man soll nichts davon wegnehmen und auch nichts hinzufügen, sondern sie ist vollständig. Es gibt nichts, was sie noch braucht und es ist auch nichts zu viel drin, sondern sie ist genau so, wie sie ist, vollständig und vollkommen und deswegen soll man sie auch genauso ernst nehmen und lesen. Und eben, Herr, komme bald, dieser Ruf, Herr, komme und begegne uns, hol uns praktisch aus dieser zerstörerischen und zerstörten Schöpfung heraus und schaffe du wieder neues Leben und Neues und bring du es hervor, weil wir einfach leiden unter dieser Welt und dieser Schöpfung. Und deswegen dieser Ruf, Herr, komme bald, Jesus, komme bald. Das ist das Ende des Neuen Testamentes, das Ende der Bibel, aber das ist unser Ruf, Gott uns nach Jesus auszustrecken und zu sagen, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen deine Rettung, wir brauchen es und die Welt braucht es, dass du mit dem Bösen ein Ende machst. Und das ist letztendlich die Botschaft der Offenbarung. Ich hoffe, ihr habt, so wie ich, hier und da was mitnehmen können. Ich hoffe, ihr habt auch Lust bekommen, mehr reinzuschauen. Und ich hoffe, ihr habt auch gelernt, dass die Offenbarung mit vielen Bildern bestückt sind, die wir vielleicht gar nicht alle verstehen oder eben noch, oder ich zumindest, noch nicht verstehe. Und ich habe einfach versucht, euch in ein paar Dinge mit reinzunehmen, wie ich sie sehe. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde, wie gesagt, ein kurzes Fazit noch ziehen in der nächsten Episode. Aber ich freue mich, dass ihr mit dabei wart auf dieser Reise. Ich bin froh, dass ich mich gewagt habe, die Offenbarung anzuschauen und durchzugehen. Und ich bin sicher nicht am Ende da angekommen, aber es ist zumindest mal ein Anfang gewesen und ich habe Lust bekommen, immer wieder mehr reinzuschauen. Und damit segne ich euch jetzt und wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.